Schweißausbrüche und nervöses Auf- und Abgehen, denn wir gehen in die letzten Runden dieses Rennens namens Fußball. Der erste Absteiger steht fest. Um auf Fäkalsprache zu verzichten, kann man nun aber mit Fug und Recht behaupten, diese Saison der Lilien fand im Darm statt. Außerdem, Mainz wie siegt und lacht, so sah es lange Zeit zumindest aus, aber dann kommt das Kainz 1-1 und der Patient 1. FC Köln zeigt wieder leichten Puls auf dem EKG. Trotzdem punkten die 05er und Bo Henriksen will wie der Joker wohl einfach die Welt brennen sehen und reißt ein Viertel der Liga in die dunklen Untiefen von Gotham City. Den Abstiegskampf. Leverkusen seit nunmehr 3 Pflichtspielen ohne Sieg. Wie lange ist dieser peinlich Spanier eigentlich noch zu halten? Dortmund verpatzt die Pariser Generalprobe, denn Red Bull verteilt Prügel. Im Schwarzwald werden gefräßige Wölfe gesichtet. Heidenheim träumt von Europa. Bochum gewinnt den Spieltag, Werder sowieso. Und Gladbach gegen Union war so ansehnlich wie die Blumendeko auf ICE-Toiletten. Beim 2-1 der Bayern über Frankfurt betreibt der Rekordmeister mit Blick auf die Champions League bereits Realpolitik. Außerdem warten die Münchner weiterhin auf Ralf Rangnick und sind damit noch mehr von Österreich abhängig als RB Leipzig. Und das alles, während Uli Hoeneß Interviews gibt mit so viel Taktgefühl wie Grubteckern. Die Kogge ankert in der Elbmetropole, doch der sagenumwobene Piratenkapitän Jackson Irvine behält sein Holzbein auf dem Goldschatz. Beim 1-0 war es so laut, man wusste in Hamburg kurz nicht, war das der Torjubel vom Millern-Tor oder einfach nur ein Lachanfall von Ina Müller. Außerdem, Friedhelm bringt die Kieler Förde zum Funkeln, Liverpool erneut ohne Sieg. Im Münster-Tatort kriegt eine Viktoria 5 tödliche Schüsse verpasst. Der HSV kann es doch noch und Düsseldorf mit ordentlich Fortuna, denn Schalke 04 wird in der Nachspielzeit vom VAR das blau-weiße Herz rausgerissen. Tatort Nord-London. Tottenham ist das Opfer, Mikkel der Täter. Der Öcher-Jung Kai Havertz entscheidet das Spiel und macht damit die Aachener Woche perfekt, denn dort brüllen alle Frauen und alle Mann, ja! Willkommen zurück im Profifußball Tivoli. Es gibt also viel zu besprechen. Und dann wollen wir mal. Heute mit der fantastischen Turi Knag. Ich bin als Gladbach-Fan nach diesem Spieltag jetzt zwar nicht gut drauf, aber think big. Wenn Saskia Quelle die Bayern sponsern kann, dann kann ich auch hier Podcast machen. Hier ist Copper TS.
Copper-TS. Heute mit Dr. Turi Knag.
Als wir mit Werner Hansch damals im Studio waren und er die ganzen Namen eingesprochen hat, hat er mit deinem Namen am wenigsten Probleme.
Wie kommt's?
Muss ich sagen. Dr. Turi Knag, das war ein One-Taker. Mit na, Dr. Turi Knag, das ging sofort von den Lippen. Wohingegen er mit Gregor Riel seine Probleme hatte, weil er ein IEY daraus gemacht hat. Heute mit Gregor Riel. Ich so, nein, Werner, Rühl mit Ü. Ah ja, wer heißt denn so? Was ist das für ein Name? Schön. Naja. Turit, ich grüße dich erstmal.
Ja, ich grüße dich. Guten Morgen.
Ich schaue in ein glückliches Gesicht einer ehemaligen Arsenal-Spielerin, die natürlich auch noch Arsenal-Fan geblieben ist und die das Nord-London-Derby für sich entschieden hat am Sonntag mit 3-2 und damit alle Chancen wahrt oder besser gesagt weiter Tabellenführer bleibt der Premier League, weil City noch ein Nachholspiel hat. Und das muss ich auch noch dazu sagen, das ärgert mich in der Premier League immer. Das ist immer ein wahnsinnig spannender Meisterschaftskampf. Aber dass da immer so dieses, ja, und die haben noch 2 Spiele weniger und die haben noch 3 mehr und die müssen noch 1, das macht den Meisterschaftskampf immer so.
Ja gut, wenn man 7 Cup-Wettbewerbe noch hat, ne, dann muss man immer Spiele schieben, das stimmt, ja.
Ja, und das macht mich immer so ein bisschen, es wäre noch spannender, wenn sie es irgendwie hinkriegen, die alle auf Linie zu haben, oder? Das ist so.
Ja, total.
Auch so mental, glaube ich, irgendwie. Ich gucke gerade auch so diese Doku über Manchester City bei Netflix. Und das ist auch so, da sagt Pep ganz oft, also von der letzten Saison, sagt Pep ganz oft, ja, wenn Arsenal die beiden Nachholspiele, dann das und das. Und wenn wir hier punkten, und das macht es irgendwie so einen zeitversetzten Wettbewerb, macht nicht viel Spaß. Aber du hast das Spiel sicherlich geschaut, oder? Tottenham gegen Arsenal. 2-3 ist es ausgegangen.
Ja, also ist ja das Nord-London-Derby. Für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, ist ja so ein bisschen Atmosphäre von Dortmund gegen Schalke. Also es ist die größte Rivalität, die nur vorstellbar ist. Und dann bei Tottenham zu gewinnen, war natürlich toll, auch wenn man sagen muss, dass am Ende Tottenham das schon gut gemacht hat. Ein bisschen schmeichelhaft vielleicht sogar für die für Arsenal das Ergebnis. Aber dein guter Freund Kai Havertz hat es ja mal wieder gerichtet.
Trifft und trifft und trifft. Waka, waka, ey, ey. Wahnsinn. Ja, das 3-0 zwischenzeitlich geführt. Tottenham kam noch dran. 2-3 ist es ausgegangen. Was macht denn Arsenal gerade so stark? Ist es einfach diese Spielweise? Ist es das Mentale? Glauben sie einfach blind dem Trainer? Woran liegt das, dass sie diese Spiele ziehen?
Ja, weil sie einfach nicht mehr nur noch guten Fußball spielen, sondern sie haben auch noch andere Dinge dazu gelernt, sage ich mal, die es einfach dann in der Premier League braucht. Zum Beispiel sind sie unfassbar gut in Standards. Es waren wieder 2 Tore durch Standards nach einer Ecke. Haben ja auch einen extra Standardtrainer, die taktische Ausrichtung vorgibt. Und man sieht wirklich, dass da bei jeder Ecke ein Gedanke hinter ist, wie wollen wir es machen. Und die Spieler kommen dann so also im Moment machen sie es so, die kommen vom langen Pfosten aus der Tiefe, rennen dann nach vorne im ganzen Block. Und das ist natürlich super schwer zu verteidigen. Das machen sie extrem gut. Und sie schaffen es halt auch mal Widerstände auszuhalten oder auch mal schlechte Momente auszuhalten, einfach mal kompakt zu verteidigen. Also Arsenal ist mittlerweile so ein bisschen reifer und ja vielleicht noch ein bisschen kompletter, als sie die letzten Jahre waren, so in der gesamten Spielanlage.
Ich frage mich immer, wenn dieses Argument kommt, ja, sie achten jetzt auch auf Standards, haben Standardtrainer und machen Standardtore und so, aber warum machen die anderen das denn jetzt nicht auch? Als Kindergartenfrage einfach mal. Also da ist man dann nicht in der Ehre als Trainer gekränkt von einem Verein, der nicht so viele Standardtore hat, weil man dann merkt, ach, scheinbar kann ich das gar nicht so gut oder meine Standardtrainerleute.
Ja, ich meine, du brauchst natürlich auch noch die Leute, oder die Spieler auf dem Plan gut verwerten können und kopfballstark sind. Aber ja, es kommt natürlich auch mal darauf an, wie viel Zeit investierst du da rein und für wie wichtig erachtest du das. Und wenn man jetzt so sich in der Premier League anguckt, wir haben es gerade gesagt, total viele Cup-Wettbewerbe, die Liga international, du hast ja so auch gar nicht viele Trainingseinheiten. Du musst es halt natürlich auch dann wollen, in diesen Trainingseinheiten das dann auch noch einzustudieren und vielleicht andere Sachen ein bisschen weniger zu machen und noch mehr Fokus auf Standards zu legen. Aber man merkt schon in den letzten Jahren, dass Standards ja eine echte Waffe sind und einfach auch Teil des Spiels sind und man das jetzt immer mehr merkt, dass gerade so enge Spiele auch durch Standards entschieden werden können. Und ja, ich meine, mich freut es, dass Arsenal da so gut dran gearbeitet hat und viele, viele Standardtore schießt.
Das ist bei Gladbach ja auch so, bei meinem Club hätten wir die Standardtore nicht. Ich glaube, wir sind da echt irgendwie Top 5 oder so in der Liga, dann wären wir wahrscheinlich Tabellenletzter. Deswegen bin ich auch froh, dass wir Standards scheinbar ganz gut hinkriegen.
Ja.
Was glaubst du denn, wer es zieht am Ende, die Meisterschaft? Glaubst du, Arsenal ist so reif nach der Vizemeisterschaft in der letzten Saison, irgendwie das durchzuhalten? Oder ist es dann am Ende doch dieser Riesenpanzer, dieser Riesenbowser wie bei Mario Kart, Manchester City, die dann alle wegrammen und das Ding doch ziehen?
Also ich sag mal so, mein Wunschszenario ist, dass Tottenham City schlägt und dann Arsenal zum Meister macht, was ihnen natürlich gar nicht schmecken dürfte, aber was wir dann wahrscheinlich noch Jahre besingen werden in Arsenal. Nee, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hoffe es natürlich, aber irgendwie kann ich es mir kaum vorstellen, dass City sich das jetzt noch nehmen lässt. Die haben ja noch ein Spiel weniger, wir haben es ja angesprochen. Ich glaube, City wird es machen, leider. Ich hoffe und wünsche mir natürlich was anderes.
Ja, wir können ja später auch nochmal so über Liverpool sprechen und Jürgen Klopp und die Situation dort. Haben wir letzte Woche schon ein bisschen, aber es ist so ein bisschen merkwürdig, was da gerade passiert. Aber wollen wir erstmal auf Deutschland blicken. Das ist ja sehr viel passiert an diesem Wochenende. Man sagt ja immer so am Ende, ja, Meisterschaft ist entschieden und sonst wie. Aber es geht ja nochmal richtig um was. Also der Herzschlag geht höher. Vor allem, wenn man in den Tabellenkeller guckt und da der VfL Bochum direkt am Freitagabend schon den Spieltag gewonnen mit einem wahnsinnig tollen Auftritt, der auch dann noch sehr knapp wurde. Bochum hat 3-2 gegen Hoffenheim gewonnen, hat 3-0 geführt bis zur 73. und dann noch ist noch richtig ins Zittern geraten. Bochum hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die so einen Step machen. Spieltag lief natürlich auch sehr für sie. Gladbach und Union spielen unentschieden. Mainz und Köln spielen unentschieden. Bochum kann sich richtig absetzen und nicht absetzen, aber kann den Relegationsplatz verlassen. Ich habe es mir tatsächlich angeguckt und dachte, da wieder, als sie dann gewonnen haben und gefühlt haben, dachte ich, ja, nee, ist schon gut, wenn die drin bleiben. Einfach so diese Kastropper da, wenn die bebt zu sehen und NRW und so, das macht schon richtig Bock.
Mehr Ruhrgebiet kannst du nicht kriegen, ne, als Anne Kastropper.
Ja, wirklich.
Ja, ist schon, die gehören schon da rein, auf jeden Fall. Ich würde es mir auch wünschen, dass sie es schaffen, aber ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass sie den Relegationsplatz oder dass Mainz den Relegationsplatz an Bochum abgeben wird, weil Mainz einfach im Moment so performt und so stabil ist. Also es wird noch ein ganz, ganz weiter Weg für die Bochumer.
Ja, allerdings ja, die zweite Halbzeit der Mainzer war gestern nicht gut. Und es kann natürlich jetzt so eine Phase einkehren, in der die Mainzer so vielleicht von dieser Welle, dieser Euphoriewelle ein bisschen abkommen.
Meinst du nach einer schwächeren Halbzeit?
Ja, aber man ist ja so wenig resilient, wenn man da unten drin ist. Das hast du ja sehr gut gesehen beim Wolfsburg gegen Gladbach, die im ersten Heimspiel von Hasenhüttl 1-0 führen, sind richtig da, wir haben neuen Trainer, zack, da macht Gladbach einen abgefälschten Schuss von Itakura rein und alles bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Und diese tatsächlich sehr formschwache Mönchengladbacher Mannschaft gewinnt 3-1 plötzlich in Wolfsburg. Ich glaube, dass du einfach kein besonders gutes Nervenkostüm hast da unten und das wirklich so eine Halbzeit gegen sehr schwache Kölner dich dann zittern lässt und dich auch irgendwie ja nicht mehr dem Glauben lässt, wir können das auf jeden Fall packen. Also das war ein ganz schöner Rückschlag, diese zweite Halbzeit gestern.
Ja, also es war auf jeden Fall nicht gut, aber wenn man sich die letzten Spiele der Mainz anguckt, ist ja, schon klar, extrem, wie sie sich verbessert haben und ja. Ich glaube auch mit Bo Henriksen da wirklich einen richtig Topmann an der Seite haben, auch Johnny Burg hat er wieder auf Topniveau spielt. Ja. Nach seiner Verletzung. Also ja, es kann sein, dass so eine Halbzeit natürlich dann auch dazu führt, dass du vielleicht nochmal ins Zweifeln kommst. Aber grundsätzlich habe ich sie jetzt eigentlich so stabil die letzten Wochen erlebt, dass ich...
Das ist absolut richtig, ja.
...mir schon vorstellen kann, dass sie jetzt auch noch weiter die Punkte sammeln. Aber ja, es bleibt extrem spannend da unten.
Die Punkten, Punkten und Punkten. Und es ist wirklich, wenn man sich das da unten anguckt, es ist ganz... Also es ist... Also die Restprogramme, auch Gladbach ist 13. mit 32 Punkten. Als sie damals in die Relegation kam mit Lucien Favre, hatten sie am Ende haben sie die Saison beendet mit 36 Punkten auf Platz 16. Also es wären noch vier, die sie noch holen müssten in den letzten drei Spielen. Wenn man das jetzt damit vergleichen könnte. Union ist 14. Bochum 15. Mainz 16. Köln natürlich 17. Und die Restprogramme, Gladbach hat es halt echt hart, ne? Also Gladbach spielt jetzt in Bremen, die plötzlich, das meinte ich ja immer, wenn sich mal eine Mannschaft im Mittelfeld zusammenreißt und zweimal gewinnt, dann bist du durch diese komische Saison ganz schnell in Europa dabei. Und das ist bei Werder jetzt so. Werder spielt jetzt einfach im Heimspiel gegen Gladbach um Europa, weil sie zweimal gewonnen haben, weil sie unerwartet gegen Stuttgart gewonnen haben und unerwartet bei sehr starken Augsburgern gewonnen haben. Und mit einem dritten Sieg in Folge gegen Gladbach könnten sie jetzt einfach absolut nach Europa schielen und hätten jegliches Recht dazu. Das ist verrückt. Also du kannst einfach, wenn du dich mal zusammenreißt und raffst als Mannschaft, ist das absolut möglich, die Saison. Und damit will ich nur sagen, Gladbach spielt dann bei diesen Bremern, spielt dann zu Hause gegen Frankfurt und in Stuttgart. Also, und ich war gestern im Stadion, Gladbach gegen Union, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Es war sehr, sehr ernüchternd, um es mal so zu sagen. Union hätte meiner Meinung nach das Ding gewinnen müssen. Mhm. Volland, ja. Zweimal Aluminium. Hast du es geguckt?
Ein bisschen mit einem Auge habe ich es verfolgt. Mhm. Jetzt nicht so intensiv wie du wahrscheinlich.
Ja.
Ja, was sagst du denn?
Ja,
wie ist denn deine Gemütslage? So
ich habe Angst.
Rest der Saison? Ja.
Ich habe hab sehr viel Angst. Ich bin so ein bisschen ernüchtert seit gestern, weil klar, so eine Saison kann passieren. Du kannst auch mal reinrutschen und Übergang und wir haben das alles gesagt und dann kann es am Ende auch mal blöd laufen und die Rückrunde sind wir halt wirklich schlecht. Das sind, glaube ich, ja, Rückrunde 16. So viele Punkte wie der FC geholt. Allerdings ist dann so ein Spiel wie gestern eins, wo du natürlich eine Reaktion zeigen kannst, auch dem Stadion. Und sie verlieren halt gerade wieder so ein bisschen, die Mannschaft verliert gerade so ein bisschen wieder die Fans. Was heißt so ein bisschen? Also sehr deutlich. Union war, was die Chancen angeht, die bessere Mannschaft. Du hast zweimal Aluminium, dann hat Schäfer die Riesenchance. Also auf dem Niveau muss das Ding rein. Das ist einfach so. Und dann kann es in einem anderen Tag sein, dass wir unter einem gellenden Five-Konzert 2-0 zu Hause gegen Union verlieren. Die weiß Gott auch keine tolle Saison spielen. Das ist immer noch Union Berlin diese Saison. Also die musst du zu Hause eigentlich packen im Abstiegskampf. Aber zumindest musst du Chancen kreieren. Und die erste Halbzeit war okay. Da hatten wir auch Chancen, so ein paar, aber jetzt auch nichts ultra zwingendes. Aber in der zweiten Halbzeit dann, die zweite Halbzeit zu verlieren, ist sehr enttäuschend. Das ist wirklich sehr enttäuschend. Und ich habe einfach große Sorge, weil ich auch Sorge habe, selbst wenn wir jetzt drinbleiben vor der nächsten Saison, die Argumente mit Sioane weiterzumachen sind ja sicherlich auch diese, ey, wir haben jetzt Hütter und Farke so entlassen in kurzer Zeit, jetzt müssen wir auch mal weitermachen, ne? Und so. Mhm. Und das als Argument ist mir natürlich so ein bisschen zu dünn, ne? Wenn das quasi das Argument ist, die anderen, also das ist, wie ich damals meine Führerscheinprüfung geschafft habe. Ich bin so schlecht gefahren wie noch nie in meiner Führerscheinprüfung, aber der Prüfer hat gesagt, ich habe heute 3 Leute geprüft und die beiden vor dir sind beide durchgefallen und jetzt rücken wir mal so ein Auge zu. So habe ich halt den Führerschein bekommen und es ist ein bisschen, wirkt es auch so bei Borussia, weil wir sind, nochmal die Argumente, wir sind Rückrunden 16. 60 Gegentore. Die Argumente jetzt da weiterzumachen sind, also ist schwer zu verargumentieren. Man kann natürlich sagen, ja, aber es liegt nicht immer nur am Trainer, weil es ist ja das dritte Mal in Folge, dass die Mannschaft so spielt. Das kann ich halt, da bin ich zu weit weg, da kann ich nichts zu sagen. Aber trotzdem ist es ja noch schwächer punktemäßig als letzte Saison.
Mhm, aber ich meine, du warst ja auch mal der Verfechter davon zu sagen, es macht nicht Spaß, immer nur zu gewinnen.
Das ist wahr. Genau, aber du brauchst ja dafür trotzdem einen Neuanfang in irgendeiner Form. Ne? Also es ist halt traurig. Gestern gehst du vom Stadion weg und dann sind so Unioner-Fans, die vor dir laufen und sagen, boah, gegen so einen schwachen Gegner haben wir, glaube ich, noch nie gespielt in der Saison. Das tut weh. Und ein anderer, und jetzt sind wir scheinbar so ein Club, ein Kumpel von mir, der ist Schalke-Fan, der sagte so, Gladbach ist so ein Verein, dem täte ein Abstieg mal gut. Jetzt sind wir so und plötzlich so ein Club, wo andere Fans sowas denken. Und das tut weh, weil du einfach merkst, diese Eberl-Zeiten, ich nenne sie immer so, diese Dekade seit 2011 mit 4-mal Europa League und 3-mal Champions League ist eindeutig vorbei. Also das ist, ja, da sehen wir wirklich
damals wirklich unfassbar gute Transfers getätigt, das muss man sagen. Und es ist dann so, nach und nach ist diese Mannschaft dann ein bisschen auseinandergebrochen. Und da braucht man eigentlich wieder jemanden, der mal wieder so es schafft, so einen Kader zu formen und Spieler zu holen, die dann vielleicht mal den Durchbruch schaffen und eine überragende Saison spielen. Also nach Eberl ist da wirklich einiges im Argen gewesen. Muss man schon sagen.
Ja, total. Und es macht mir, um das zu sagen, auf diese Saison jetzt nochmal zu gucken, mir macht es Sorgen. Weil wenn du die unten anguckst, jetzt rein vom Momentum her, also wenn wir abgehen von Platz 13, Gladbach, Union, Bochum, Mainz, ich glaube, Köln ist weg. Das ist glaube, das wird nicht reichen. Also Gladbach, Union, Bochum, Mainz. Wer hat denn da für dich jetzt als Neutrale das schlechteste Momentum, die schlechteste mentale Verfassung, das ist doch Gladbach.
Ja, aber sie haben halt immer noch die 4 Punkte Vorsprung und vielleicht rettet sie ja am Ende über die Ziellinie. Also ich habe auch mal reingeguckt und ich dachte, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube Mainz wird sich noch hocharbeiten und ich sehe im Moment eigentlich eher Bochum auf dem Relegationsplatz. Aber mal sehen, wie du schon sagst, es kann dann auch sich mal in einer Halbzeit so in den letzten Spielen einfach mal ändern. Ein bisschen Glück, ein bisschen Pech an einem Spieltag kann da jetzt schon, da kann viel passieren und ist einfach schwer vorauszusagen. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht am Ende rettet es die Gladbacher diese 2 Punkte Vorsprung dann noch. Ich würde es dir wünschen und den Gladbachern auch.
Ja, es ist wirklich, es ist erschreckend. Also so eine Rückrunde habe ich wirklich selten gesehen. Also vor allem, ja, keine Ahnung. Aber das ist einfach so, Union dann die bessere Mannschaft ist in der zweiten Halbzeit. Das darf einfach nicht passieren. Und dann merkst du ja, es ist irgendwas im Argen. Also das kann ja nicht sein im Abstiegskampf. Heimspiel. Und du bist in der ersten Halbzeit ja sogar gut. Also okay, es ist einfach ein ekliges, zähes Sonntagsspiel, was, glaube ich, nicht die Leute vom Sofa gerissen hat, die neutral sind, zu Hause diese The Zone geguckt haben. Aber
wie gesagt, ich habe auch nur mit einem Auge geguckt.
Ja, aber es ist ein okayes Spiel einfach so. Und was so ein bisschen, wo du irgendwie auf den Lucky Punch wartest, aber die zweite Halbzeit so abzugeben, da haben wir wirklich nur Glück, dass wir zu Null gespielt haben. Dann spielen wir mal zu Null, aber Union auch. Das ist halt auch, ach, bitter.
Schön, dass du diesen Podcast hier so ein bisschen als Therapie hast, um dir diesen Schmerz von der Seele riechen zu können.
Ja, total. Und das war aber, ich habe ja immer, war immer Verfechter zu sagen, es ist eine Übergangssaison und wir müssen da durch. Aber das dann wirklich so, solche Sachen, das sind so Spiele, die einen dann natürlich entfernen. Von allem, ne? Also das ganze Stadion, von der Mannschaft auch und so. Und das ist echt bitter. Das ist bitter. Und es muss einfach, so oder so muss Gladbach, weil nicht viel Geld da ist, sehr kreativ sein im Sommer, aber das muss auch irgendeine Form von Umbruch geben, auch als Zeichen, weil das ist so, es gibt kaum einen Verein im europäischen Fußball, wo es so sukzessive, peu à peu, Saison für Saison nach unten geht. Das ist ja auch statistisch belegt. Und ja, jetzt stehen wir da auf Platz 13 und es wird noch sehr, 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 sehr eng, weil die da unten irgendwie sich eine eingeschworene Truppen sind. Weil Union war besser als wir, Bochum da war richtig was los. Die stehen zueinander und Mainz, haben wir schon drüber gesprochen. Und das ist das, was mir vor allem Sorge macht. Nicht die Qualität, sondern die mentale Qualität. Ja, und Mainz gegen Köln 1-1 nur. Ich glaube aber wirklich, wir haben es gerade schon gesagt, ich glaube, das wird trotzdem nicht reichen für Köln. Dieser Punkt ist zu wenig. Wahrscheinlich nicht.
Das müsste schon ein Wunder geschehen, auf jeden Fall. Also es wird eng. Ja. Ich denke auch, das wird es gewesen sein.
Das wird es gewesen sein, ja. So, Tori, jetzt haben wir den Tabellenkeller abgefrühstückt. Wir müssen natürlich auch nach oben gucken. Da haben auch alle gespielt. Da steht viel an. Da steht Trainerdiskussionen sind da. Da ist Champions League. Da ist ganz, ganz viel. Aber vorher gibt's noch mal kurze Reklame. Bayern Frankfurt 2-1 ist ausgegangen. Generalprobe geglückt für Real Madrid. Es war, glaube ich, ganz wichtig, sich da noch einen Sieg zu holen. Hat Dortmund nicht geschafft vor dem Champions League Spiel. Haben 4-1 in Leipzig verloren. Dortmund wahnsinnig wundertütig wieder unterwegs, um dieses komische Adjektiv mal zu verwenden, aber es passt sehr gut zum BVB. Selten zwei sehr gute Spiele in Folge. So auch jetzt wieder 4-1. Brandt hat auch gesagt, es ist ein Schlag in die Fresse. Ich habe es eingangs gesagt, Red Bull verteilt Prügel als Gag, aber darf einfach nicht passieren. In der Höhe auch und so. Darf einfach nicht passieren, finde ich.
Nee, am Ende ist es dann wahrscheinlich jetzt wirklich die Champions League, die diese Saison noch retten kann, der Dortmunder, weil es ist so ein Auf und Ab und sie zeigen immer wieder, was in ihnen steckt und dann kommen wieder solche Spiele, die sie dann wieder so auf den Boden der Tatsachen holen. Also ich glaube, jetzt alles in die Champions League legen und versöhnlich aus dieser Saison rausgehen. Ja. Das muss das Ziel sein.
Und die Bayern machen es halt vor. Kane trifft mal wieder doppelt. Unglaublich geilen Kane-Elfmeter, wieder perfekt getreten, halb hoch, fast an den Innenpfosten. Herrlich. Aber Frankfurt auch sehr gut mitgespielt, fand ich. Hat ein echt ein cooles Spiel. Bayern, es ist interessant, weil die Bayern-Trainersuche mittlerweile so weird läuft, dass es sogar Fans gibt, tausende Unterzeichner, die sich für den Verbleib von Thomas Tuchel aussprechen. Weil machen wir uns nichts vor, wenn Thomas Tuchel jetzt gerade auf dem Markt wäre, würde Bayern natürlich Thomas Tuchel holen. weil ähnlicher Fußballprofessor ist wie Rangnick, aber noch jünger und noch mehr gewonnen und so. Also eigentlich würde man den natürlich holen. Es ist merkwürdig. Dazu jetzt aber auch noch diese Stimmung mit diesem Uli Hoeneß-Interview, der Thomas Tuchel vorwirft, junge Spieler irgendwie nicht ausbilden zu wollen. Wie hast du das vernommen?
Ich verstehe überhaupt nicht, was er damit bezwecken will. Also irgendwie für immer wieder so Störfeuer im eigenen Verein zu legen, es macht überhaupt keinen Sinn. Und Thomas Tuchel hat ja immer auch jungen Spielern die Chance gegeben, sei es jetzt alleine in dieser Saison Pavlovic oder auch damals Weigel in Dortmund, erinnere ich mich noch. Oder hier auch die Mainzer Boyband. Also er hat ja schon immer auch mit jungen Spielern gespielt und Chancen gegeben. Also ich verstehe die Intention von Uli Hoeneß überhaupt nicht, da wieder so sowas raus öffentlich rauszulassen. Also keine Ahnung, was er damit bezwecken will.
Die Intention verstehe ich schon. Er ist einfach ein älterer Mann, der einfach so fußballstammtischig wird. Das ist halt so.
Ja, aber den kannst du halt nicht machen in der Position.
Genau, du darfst halt einfach irgendwie nicht da ein Mikro in der Nähe laufen haben. Also so wie er da redet, so reden ja ganz viele einfach beim Weißbier.
Ja, natürlich. Aber
ich frage mich halt, ist das beim FC Bayern wirklich, haben sie die Organisation des Vereins so aufgebaut, dass es keinen gibt, der ihm da jetzt mal in die Parade fahren kann? Wahrscheinlich ist es so, dass man halt sagt, ja, das Uli, das muss man ihm zugestehen, er hat die riesen Legacy, das ist sein Club. Das
ist unantastbar wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass da jetzt niemand anruft und sagt, Uli, sag mal, hast du sie noch alle? Und das müsste ja eigentlich passieren.
Ja, aber
also du kannst ja, wenn das seine Meinung ist, als so jemand, mit der sich solche Meriten verdient hat und einfach diesen Verein so groß gemacht hat, aber der Zeitpunkt, also vor dem Spiel, was irgendwie, also man könnte ja fast schon bösartig sagen, er will gar nicht, dass die Mannschaft Erfolg hat, damit sie noch eine bessere Begründung haben, diesen Trainer zu schassen, weil es ergibt ja überhaupt keinen Sinn, sowas jetzt zu sagen, also
ja,
ich verstehe es nicht.
Ja,
oder ist es wieder irgendeine Uli Hoeneß, José Mourinho-mäßige Kommunikation, die wir alle erst in 10 Jahren verstehen, dass er jetzt so ein Gegenfeuer setzen will, so ein, wie nennt man das? Nebenkriegsschauplatz eröffnen will, um die Mannschaft in Ruhe sich vorbereiten lassen zu können.
Ich schätze, das war sein Gedankengang.
Aber die Trainersuche, da gibst du mir recht, die läuft etwas komisch. Als Laie sag ich jetzt, hey, dann sitzt du ja als verdienter großer Spieler in der Kabine und lässt dir von Rangnick was erklären und weißt, wenn es mal schlecht läuft, du bist doch eh nur die dritte Wahl gewesen. Mhm. Ist das so oder mach ich es mir dazu einfach?
Ja, also ich meine, Eberl hat es ja versucht, öffentlich so ein bisschen zu revidieren, hat einfach gesagt, es gab schon eine Reihenfolge, in der wir die Leute kontaktieren mussten, aber es ist jetzt nicht unsere persönliche 1 bis 3 gewesen, aber am Ende ist das Geschäft nun mal so, du klapperst deine Möglichkeiten ab und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, vielleicht hätte man es ein bisschen hinter den Kulissen machen müssen, nicht so viel an die Öffentlichkeit durchdringen lassen müssen, aber grundsätzlich glaube ich, wenn es Rangnick am Ende werden würde, wäre es aber auch keine schlechte Wahl, ist ein guter Trainer oder hat sehr viel Sachverstand vom Fußball. Max Wöber zum Beispiel hat auch extrem von ihm geschwärmt, dass er die Mannschaft besser macht, eine klare Idee gibt. Für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen viel ehemalig RB dann so bei den Bayern mit Christoph Freund, Eberl und Rangnick, aber
richtig.
Und vielleicht auch ein bisschen viele Alpha-Tiere auf einem Fleck, muss man sagen. Weil ich habe das Gefühl, dass so ein Ralf Rangnick natürlich, wenn er zu den Bayern gehen würde, auch ein Wörtchen wird mitsprechen wollen bezüglich Kaderplanung.
Ja.
Und da sind dann sehr viele Menschen am Werk, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass das alles sehr friedlich und harmonisch ablaufen wird. Also
das kann sein.
Mal sehen.
Das kann sein. Was ich aber hier auch schon mal gesagt habe, ist, dass ich trotzdem glaube, dass Rangnick und Eberl im Gespann dem FC Bayern langfristig oder auch kurzfristig etwas zurückgeben, was zuletzt abhanden gekommen ist, nämlich diese nach außen gestellte Seriosität. Weil durch diese Kahn- und Brazzo-Zeit und diese komischen Kommunikationen jetzt auch mit Hoeneß und Tuchel und so, der Tuchel kann einem da ja auch irgendwie auch nur leid tun, so ein bisschen da auf diesen Pressekonferenzen immer mit diesem ganzen Quatsch konfrontiert zu werden. Ist ja so, dass Anfang haben alle Thomas Tuchel so ein bisschen belächelt, was gibt der denn für Interviews, und jetzt hat das ganze Land irgendwie Mitleid mit dem. Und ich glaube, Rangnick und Eberl geben dem Verein so eine Seriosität, Struktur erstmal zurück, die, glaube ich, sehr, sehr gut tun wird.
Ja, oder auch nach außen gute Kommunikatoren, gute Rhetoriker vor allen Dingen auch, die sich nicht so einfach aus der Reserve locken lassen. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht gibt das auch mal wieder ein bisschen Ruhe in den Verein.
Aber wie läuft denn, also du bist ja Queen of Daten, arbeitest bei Impact, ihr seid Herr of und Herrin auf X-Goals, Packing und den ganzen Daten und so. Wie läuft denn so eine Trainersuche heutzutage eigentlich ab? Geht man da auch so nach so auch qualitativen Merkmalen? Der passt doch, das ist ein guter Typ und so, oder ist sowas mittlerweile völlig egal und du guckst einfach, der spielt so, wenn der im 4-2-3-1 die Spieler hat, im 4-3-3 diese, dann funktioniert der nicht, der braucht den und den Schienenspieler, sonst kannst du ihn vergessen. Wie läuft so eine Trainersuche heutzutage ab?
Das finde ich ein total spannendes Thema, vor allen Dingen auch, wie sich Scouting generell entwickelt. Also man muss schon sagen, dass sich das Trainer-Scouting auf jeden Fall auch zunehmend professionalisiert. Wenn du mal zurückdenkst, wir haben ja irgendwann mal angefangen, Daten über Spieler zu erheben, weil man sich vor allen Dingen natürlich im Profibereich bei Millionen Transfers auch so sicher wie möglich sein möchte oder Risikominimierung betreiben möchte. Und deswegen alle möglichen Daten checkt über einen Spieler, immer detaillierter wird, immer komplexere Modelle, die man da bildet. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja eigentlich auf einer Trainerposition fast noch wichtiger, den perfekten Trainer zu finden, weil es einfach so eine entscheidende Position ist. Und ich glaube, man geht auch in letzter Zeit immer mehr weg davon, einfach Trainer aufgrund ihres Namens zu verpflichten, auch wenn Felix Magath sich das vielleicht auch wünschen würde. Der hat sich auch mal wieder ins Spiel gebracht. Es gibt aber auch mittlerweile einfach Firmen, die sich komplett aufs Trainer-Scouting zum Beispiel spezialisieren. Also die schauen dann zum Beispiel erstmal, was hat so ein Trainer oder ein möglicher Kandidat bei seinen vorherigen Stationen rausgeholt, also tabellarisch zum Beispiel im Hinblick darauf. Was hat er so Möglichkeiten gemacht, also zum Beispiel, wie hoch war der Kaderwert und was hat er am Ende daraus gemacht, auf welchem Tabellenplatz sind sie, haben sie ihn abgeschlossen, vielleicht, wie waren seine Vorgänger und Nachfolger in dem Verein oder das Wichtigste ist auch, wie ist seine Spielidee aufgrund von Daten, wie lässt der Trainer spielen, also als Verein möchte ich natürlich, oder als Verein habe ich eigentlich immer eine DNA, nach der ich spielen lassen will und nach der muss ich dann meinen Trainer raussuchen, zum Beispiel Liverpool. Jetzt, wenn die weiter sagen, wir möchten einen Powerfußball spielen, müssen sie natürlich auch wissen, ob sie dann einen Trainer vor sich haben, der eher einen dominanten Spielstil verfolgt oder eher so Umschaltmannschaften formt. Und dann schaut man sich diese Spielweisen einfach auch datenbasiert an. Aber es sind halt einfach so viele Faktoren, die da noch mit reinspielen. Zum Beispiel hat der Trainer Erfahrung im Meisterschafts- oder Abstiegskampf. Je nachdem, was für ein Verein ich bin, was hat er so für einen Erfahrungsscore? Wen kennt der Trainer vielleicht? Was hat er für ein Netzwerk? Unter wem hat er gelernt? Was für Einflüsse hat er in seiner Ausbildung? Es gibt so viele Dinge. Das ist einfach so ein multifaktorielles Ding. Nee, es gibt dann da einfach Firmen, die jetzt sich darauf spezialisiert haben, all diese Faktoren zusammenzutragen, diese Daten und ja, in so großen Datenbanken alles über Trainer zu sammeln, dass so ein Verein auch möglichst begründet eine Trainerauswahl am Ende treffen kann.
Ist das dann auch der Grund, warum jetzt plötzlich so ein Riesenclub wie der FC Liverpool dann nicht über Mourinho redet, über Conte redet, über Zerbi redet, über Zidane redet und Co., sondern einfach über Arne Slot von Feyenoord Rotterdam, der jetzt wohl Trainer wird.
Bin ich mir 100% sicher.
Der irgendwie zuletzt Co-Trainer bei Alkmaar war, dann Alkmaar übernommen hat, als Spieler auch so okay war und in der Ehrendivise Zweiter ist. So, und man denkt ja erstmal, also Eindhoven deutlich besser als Feyenoord performt. Der wird jetzt wahrscheinlich Liverpool-Trainer. Das nimmt natürlich so Fans total diesen Spaß am Mitdiskutieren, wer der Trainer wird. Weil
man die Informationen gar nicht hat, die die Vereine haben.
Genau, und plötzlich dann der FC Barcelona. Man denkt so, okay, wenn Xavi jetzt gegangen wäre, jetzt bleibt er nun. Aber wenn jetzt gegangen wäre, hätte man ja gesagt, okay, wird's Mourinho, wird's vielleicht Tuchel direkt, Flick. Ja. Und am Ende wird's irgendwie der Co-Trainer von Jan Regensburg, weil er irgendwie Daten hat, die also das ist ja
aber so
ganz
funktioniert's, ja. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie erstmal Spieler so mittlerweile entdeckt werden und gefördert werden. Das Gleiche ist bei den Trainern auch so. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Liverpool auf die Weise seinen Trainer jetzt gefunden hat. Und was dann noch spannender ist in dem Zuge, ist ja auch, dass jetzt immer mehr auch so AI ins Spiel kommt beim Spieler. Und Traum eines jeden Vereins ist ja eigentlich, die ganzen Infos, die wir haben, die ganzen Daten und so weiter in sinnvoller Weise irgendwie verknüpfen zu lassen und dann über irgendwelche Large Language Models. Also am liebsten oder woran gerade gearbeitet wird, ist, dass Vereine wie über ein Chatbot oder über ein Siri einfach ja Trainer finden oder Spieler finden. So nach dem Motto in den Chatbot eingeben, welches ist der Trainer, der am besten zu unserem Verein passt. Und dann werden aus dieser ganzen Fülle von Informationen datenbasiert, aber auch finanziell machbar, altersstrukturell, nach Erfahrungsscore und so weiter, der beste Kandidat gefunden und auch begründet ausgespuckt. Und ich glaube, gerade wenn es so an so viele komplexe Daten geht, ist sowieso der Drang nach verschriftlichen oder versprachlichten Sachen sowieso total da bei den Menschen. Also ich glaube, dass diese AI sich auch immer so weiterentwickeln wird, dass am Ende Scouting, Trainer-Scouting, Spieler-Scouting so ablaufen wird. Und Liverpool ist ja auch bekannt dafür, dass sie in Sachen AI schon richtig viel machen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass dieser Trainer auch über solche Modelle gefunden wurde oder zumindest abgeglichen wurde, ob das alles so funktioniert und das jetzt am Ende zustande kommt.
Das heißt, du kannst die Leute HR-mäßig in den Geschäftsstellen der Vereine irgendwann so wegrationalisieren, dass du sagen kannst, da sitzt einfach einer, der in irgendein Endgerät sagt, wir brauchen einen neuen Trainer oder wir brauchen einen neuen Mittelstürmer. Such mir den. Wer passt denn am besten zu einem 4-2-3-1 vom FC Barcelona oder einem 4-3-3 vom FC Barcelona? Also das heißt, wenn du deinem Nachwuchs würdest du nicht empfehlen, noch Scout zu werden, weil das wahrscheinlich bald obsolet sein wird, dieser Job.
Zumindest wird sich das Scouting extrem verändern dahingehend, dass es einfach immer mehr automatisch geschehen wird. Natürlich ist es dann am Ende so, dass du trotzdem noch die Leute brauchst, die dann vielleicht nochmal vor Ort sich Spieler angucken oder Trainer und nochmal auf irgendwelche Faktoren Wert legen, wie vielleicht zum Beispiel, was hat der für eine Körpersprache oder wie ist der menschlich? Das können Menschen wahrscheinlich immer noch am besten beurteilen oder du brauchst auch immer noch Leute, die Transfers zustande kommen lassen. Du musst ja immer noch einen Spieler davon überzeugen, auch zu dir zu kommen oder einen Trainer. Also es wird immer noch Menschen geben, die da wichtig sind, aber ich glaube trotzdem, dass wir sehr viel automatisieren werden. Vor allen Dingen auch in so einem Geschäft, wo es ja auch immer mehr um Schnelligkeit geht. Also jeder sieht mittlerweile jeden Spieler, aber der am schnellsten diesen Spieler sieht und findet, der hat die größten Chancen. Und je schneller du bist und in der AI, die gebündelt alle Informationen für dich filtert und zusammenstellt, bist du natürlich im Wettbewerb am schnellsten. Und da, glaube ich, versuchen sich Vereine zumindest hinzuentwickeln. Ich weiß, für dein Fußball-Romantiker-Herz ist das nichts, aber
ich will das alles, mir blutet gerade auch allen Körperöffnungen. Ja. Aber trotzdem macht den Fußball natürlich langfristig wesentlich besser und sorgt dafür, dass die Vereine weniger Geld versenken, um es jetzt mal so zu nennen. Aber trotzdem wird es natürlich, wenn ich mir das jetzt zu Ende denke, noch mehr um Geld gehen, weil erstmal die Also Firmen, die diese Produkte anbieten, können natürlich sehr viel rausziehen finanziell. Aber es wird ja noch mehr dafür sorgen, dass, wie du schon sagst, jeder Spieler eh bei jedem Verein auf dem Zettel ist. Und es ist ja, es hat keine, es reicht, es bringt nichts mehr, einen spitzfindigen Scout zu haben, der vielleicht, ey, ich habe da so jemanden gesehen in der slowakischen dritten Liga, wenn der, sondern den hat die AI auch schon bei Real Madrid dann in der Geschäftsstelle, dann holen die den halt mal dazu in die zweite Mannschaft. Das macht es natürlich noch schwerer für kleinere Clubs und wird den Unterschied wahrscheinlich noch größer machen zwischen Arm und Reich, aber wird dafür sorgen, dass es weniger Missverständnisse gibt. Aber diese Trainersuche, AI-Trainersuche, die finde ich wiederum ziemlich geil, weil so eine Trainer statt, also so ein Trainerposten ja wirklich so eine Philosophie prägen kann. Und da jemanden zu finden, das ist ja auch wirklich langfristig clever. Du siehst ja, an Gladbach hat es jetzt dreimal in Folge nicht funktioniert. Und das würde dann wahrscheinlich nicht mehr so laufen. Also weiß man jetzt nicht, aber
im oder Idealfall, anders laufen. Ja, auf jeden Fall.
Im Idealfall, ja.
Ja,
wahnsinnig
schon ein spannendes Thema.
Wenn du jetzt dann richtig da an der Front bist, was diese Themen angeht, bist du dann so da drin, dass dir das Freude bereitet und denkst, geil, das wird den Fußball auf eine coole Art revolutionieren oder dass die das Arbeiten in Geschäftsstellen? Oder hast du manchmal auch so ein bisschen wie Leute, die an AIs bei den großen Tech-Unternehmen mitarbeiten, dieses, oh Gott, wir haben ein Monster erschaffen?
Ja, ich meine, erstmal arbeite ich ja nicht selbst dran an AIs, aber ich bekomme natürlich viel mit. Ja, schwierig. Man kann sich dem gesamtgesellschaftlichen Fortschritt nicht verschließen. Also es wird einfach ein Thema sein, genauso wie es in allen anderen Lebensbereichen ein Thema sein wird, AI. So wird es auch im Fußball sein. Und vor allen Dingen, je mehr Geld es geht, desto mehr versuchen die Leute natürlich, sich einen Vorteil zu verschaffen. Also ich glaube, ich sehe es einfach ein bisschen mit Spannung. Also ich bin mal gespannt, wo sich alles hinentwickelt. Ich versuche mich da jetzt nicht verrückt machen zu lassen.
Was ich cool finde, ist, dass dann so Leute wie Arne Slot von Feyenoord Rotterdam jetzt auf der Karte sind. Dass halt das Trainerkarussell nicht immer sich auf die zwölf Gleichen reduziert, sondern dass mal neue Namen dazukommen, die dann auch, selbst wenn es vielleicht nicht klappt mit ihm in Liverpool, also dass er da keinen Erfolg hat, wer sollte er kommen, dass er dann trotzdem so im Game drin ist jetzt, dass der Name ist. Weißt du, das finde ich, das liebe ich ja auch immer, wenn in der Bundesliga plötzlich die Dänen dazukommen, die keiner auf dem Schirm hatte. Ja, die dann so, wer ist denn Jes Torup? Wer ist denn Bo Henriksen? plötzlich sind die da und nehmen die Liga auseinander teilweise in manchen Spielen. Und dann denkst du, das ist ja geil. Und die sind ja jetzt auch einfach Namen. Die sind einfach da. Ist ja selten, dass Trainer dann einfach wieder so komplett verschwinden, so wie Jos Luhukay oder so. Der ist einfach weg. Keine Ahnung. Hat der jemals ein Interview gegeben? Ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat einfach aufgehört. Aber sonst sind diese Namen dann ja einfach im europäischen Fußball, im deutschen Fußball einfach da. Und das finde ich jetzt bei Liverpool spannend. Und finde auch interessant, dass da gerade etwas passiert, was ich niemals gedacht hätte. Nämlich ganz Europa hat ja gefachsimpelt und spekuliert, wer tut sich denn bitte Liverpool an? Nach diesen riesen Fußstapfen. Und jetzt siehst du plötzlich, es läuft gerade nicht so in Liverpool. Also irgendwas ist da im Argen. Also wir haben jetzt nicht verloren, haben im 2-2 gespielt bei West Ham. Wir sind aus der Europa League ausgeschieden, haben vorher in der Premier League verloren. Und es wackelt so ein bisschen diese schöne letzte Saison von Klopp, der dann in Anführungszeichen vielleicht, dicken Anführungszeichen, nur mit dem Carabao Cup geht. Aber man muss natürlich, wenn man mal genauer hinguckt, sehen, es ist auch eine Form von Übergangssaison. Es sind, finde ich, sie haben einfach nicht in der Breite diese Qualität wie City und Arsenal. Das ist eh krass, dass sie da oben wieder überhaupt um die Meisterschaft mitspielen, finde ich.
Sie hat noch viel Verletzungspech, muss man sagen.
Ne, im Laufe viel Verletzungspech. Und gerade nach letzter Saison, wo sie ja nur in die Europa League gekommen sind, dass sie jetzt überhaupt wieder da oben mitspielen und so. Aber trotzdem ist es so, dass die Fußstapfen vielleicht nicht mehr ganz so riesig dann sind. Und nach einer solchen Übergangssaison, und du siehst ja, die zweite Reihe ist ja da, die haben ja Carabao Cup gewonnen mit einer jungen Mannschaft, dass da vielleicht so ein neuer Trainer doch irgendwie neues Feuer entfachen kann sogar. Das ist eine Situation, die ich niemals hätte für möglich gehalten vor 3 Monaten, als Kloppo gesagt hat, ich höre auf. Oder? Da war so, oh Gott, das ist ja die Hölle für Liverpool. Die
Stapfen sind schon riesig, ne?
Ja,
sie sind riesig und natürlich wird auch jeder Trainer jetzt immer, der kommt mit Klopp verglichen. Ich glaube, dessen muss sich auch jeder Trainer bewusst sein, aber ja, es ist auch ein Neuanfang und im Endeffekt muss es irgendjemand machen, ne?
Es muss jemand machen. Ja, es ist, und ich hoffe, ich habe es auch schon zu Gregor letzte Woche gesagt, ich hoffe einfach, dass die coolen, cleveren, intelligenten Fans, die nicht erst seit 10 Jahren dem Liverpool, FC Liverpool die Daumen drücken, wissen, was der Mann da erreicht hat. Nämlich er hat Liverpool wieder zu einem großen Club gemacht und das ist viel größer als alle Titel, die er aber auch geholt hat. Er hat ja alles gewonnen bis auf die Europa League mit dem Verein in seiner Zeit. Aber du siehst im Internet so ein paar junge Internethelden, die sagen, ja, was hat er denn geschafft? Ein Premier League Titel da und das und ja, Digga, guck mal, wo Liverpool vor 10, 12 Jahren.
Den Verein aus der Mittelmäßigkeit geholt,
richtig,
so ehrlich muss man
richtig
sagen.
Richtig, ja. Und das ist das Größte, was man überhaupt schaffen kann, weil Vereine mal für eine kurze Zeit nach oben zu packen, so wie es jetzt mein Verein Gladbach war, oder das kann immer mal passieren, aber die Vereine dann wieder oben zu halten und zu einer Weltmarke zu machen, das ist das, was Jürgen Klopp erreicht hat, und da sollten ihm die Liverpool-Fans auf wirklich ewig dankbar bleiben, und selbst wenn es nur der Carabao Cup ist, was immer noch ein Titel ist, gehört dem Mann da die größte Statue aller Zeiten gebaut.
Ja.
Und rein menschlich werden die Fußstapfen sehr, sehr groß sein für den Trainer. Aber sportlich kann es halt wirklich sein, wenn Liverpool jetzt weiter so performt, dass es dann doch eine Verbesserungsmöglichkeit sogar gibt in der nächsten Saison. Durch Arne Slot, diesen Namen, den ich jetzt zum ersten Mal gehört habe. Ah, interessant. Turid, Champions League steht an. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. 2 deutsche Vereine in den Halbfinals machen wir nach der kurzen Werbepause.
Ja.
Turid. Champions League.
Ja,
die Halbfinals der Champions League stehen vor der Tür. Bayern, Real Madrid, Dortmund, PSG. Aber bei den Frauen steht sogar schon das Finale fest. Was gibt's da zu erzählen?
Ja, ich habe es gesehen. Ich habe zumindest eins gesehen. Ich habe Chelsea gegen Barcelona gesehen, das Rückspiel an der ausverkauften Stamford Bridge. Chelsea hat das Hinspiel im Barca gewonnen, was total ungewöhnlich ist, weil Barca eigentlich nie ein Spiel verliert. So ehrlich muss man sein. Es war also super spannend, aber Barca mit einer überragenden Aitana Bonmati, die ja auch amtierende Weltfußballerin ist, hat sich dann jetzt am Ende qualifiziert, haben Chelsea in England geschlagen und auch Lyon hat sich qualifiziert.
Treffen auf Lyon, ja.
Ja, genau. Also es muss man schon sagen, 2 der besten Mannschaften oder mit Barca einfach die beste Frauenfußballmannschaft, glaube ich, gerade der Welt. Empfehle ich jedem, sich zumindest das Finale jetzt mal anzuschauen, wenn man jetzt bis jetzt nicht in die Champions League reingeguckt hat. Das ist schon extrem guter Fußball.
Hohe Qualität. Ja, vor allem, dass das Stadion auch ausverkauft war, war geil. Und das Finale der beiden Mannschaften findet in Bilbao statt.
Ja.
Da ist der spanische Fußball ja eh heiß auf Frauenfußball, wird auch ausverkauft sein. Das wird schon richtig cool.
Das wird gut, ja.
Auf wen muss man so achten? Was sind so die Starspielerinnen, wenn Lyon auf Barcelona trifft? Also einer hast du ja gerade schon genannt, aber sind so generell, was ist so, Leute, die jetzt nicht so viel Frauenfußball schauen, worauf muss man achten, wenn man das Finale sich anguckt?
Ja, also ich glaube, dass vor allen Dingen, ich bin halt riesen Barca-Fan, muss man auch sagen, die einfach so unfassbar guten Fußball spielen mit eben einer Aitana Bonmati oder auch einer ganz, ganz jungen Salma Parayello vorne im Sturm. Alexia Putellas, die kennt jeder, die kommt im Moment zwar nur so von der Bank, aber ist natürlich immer noch eine Ausnahmespielerin. Also es gibt schon wirklich eine ganze Reihe total interessanter Spielerin. Ich möchte da gar keine rausheben, weil das einfach richtig guter Fußball ist. Wirklich große Empfehlung, sich das anzuschauen.
Freuen wir uns drauf. Sehr gut. Und bei den Herren steht auch die Champions League vor der Tür. Bayern gegen Real Madrid und Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Ist das nicht? Ist doch herrlich. Ah, herrlich. Bayern Real, da denkt man, denkst du dann, wenn du an Bayern Real denkst, an diese 4-0-Klatsche durch Cristiano Ronaldo, oder denkst du an dieses Bestia Negra und ist der eklige Gegner für Real Madrid, den sie irgendwie nie zu greifen bekommen, so das, was in den 2000ern immer war?
Ja, ich muss sagen, ich denke schon eher an diese glorreiche Vergangenheit von Real Madrid, die jüngere Vergangenheit, wie sie einfach diese Champions League so dominieren. Also
Wahnsinn, ne?
Es ist einfach, Real Madrid ist einfach unfassbar.
Der große Traum von Florentino Perez ist wirklich in Erfüllung gegangen, dass sie eine Macht, absolute Macht werden in der Champions League. Absolute Macht. Und ich weiß nicht, ob die zu packen sind. Wirklich nicht. Also das sind, selbst wenn Bayern sich qua Wettbewerb zusammenreißt und noch mehr motiviert als in der Liga und diese ganze Trainer- und Hoeneß-Diskussion ad acta legt und wer wird unser neuer Trainer, sondern dieses geil Champions League. Aber selbst dann ist, glaube ich, Real Madrid einfach noch mal einen Ticken besser. Also, ich weiß es nicht.
Ja, also ich glaube, es wird unfassbar schwierig. Ich glaube aber, dass man, wenn man jetzt sich mal überlegt, wie würden wir es angehen, ich glaube, man hat schon im Viertelfinale gegen Arsenal gezeigt, wie es gehen kann von Bayern aus. Also ich glaube, dass die Bayern auf keinen Fall das versuchen sollten, das Spiel zu machen. Also ich glaube, dass sie nicht sollten die dominante Mannschaft zu sein, sondern ich glaube, dass es der beste Weg ist, das Spiel in Anführungsstrichen langweilig zu machen aus Bayerns Sicht, was ich überhaupt nicht negativ meine.
Aber das ist auch
Reals
Idee, oder?
Ja, genau, aber genau das ist ihre Idee und ich glaube, dass man da nicht drauf eingehen darf, weil was macht Real Madrid immer? Sie spielen manchmal total einschläfernden Fußball gegen dem Gegner den Ball, der wiegt sich ein bisschen in Sicherheit, denkt, wir sind doch gerade das bessere Team und dann schlägt Real so aus dem Nichts zu. Das ist ja auch so typisch Real und Ancelotti, denen ist es völlig egal, wenn sie mal 30 Kackminuten auf dem Spielfeld haben. Mhm. Die wissen ganz genau, dann sind wir halt in der 31. Minute da. Und die können halt so das macht sie so extrem stark und gefährlich. Die halten auch so schlechte Phasen im Spiel einfach extrem gut aus und gewinnen dann dreckig 1-0. Und ich glaube, dass man aus Bayern sich eben nicht diesen Fehler machen darf, so dominant zu spielen, den Ball zu haben und dann in Konter zu laufen. Sondern ich glaube, man muss das Spiel so ein bisschen, wie gegen Arsenal einfach im Rückspiel in der Allianz Arena, so ein bisschen langweilig machen.
Aber glaubst du dann, wenn Real dann aber von seinem Matchplan nicht abweicht, wenn Bayern so agiert, dass das theoretisch ein sehr ödes Spiel werden könnte?
Ja, genau. Deswegen sage ich ja, in Anführungsstrichen langweilig machen, das hört sich jetzt... es ist aber vielleicht der beste Weg, ne? Mhm. Also ich glaube, was Bayern zum Beispiel gegen Arsenal im Rückspiel extrem ist, dass sie das Spiel so super eng gemacht haben, die Ketten total eng standen, haben ja über links fast mit zwei Außenverteidigern gespielt, mit Masraoui und Guerrero in der Folge hatte dann, weil es so eng war, zum Beispiel ein Ødegaard, der musste sich immer wieder auf Außen fallen lassen, weil er ins Zentrum, weil es so eng war, zwischen den Ketten überhaupt keinen Ball bekommen hat. Die schnellen Außenspieler von Arsenal wurden immer gedoppelt, konnten kaum Gefahr erzeugen und was musst du gegen Real machen? Eigentlich genau das Gleiche. Nimm Bellingham den Raum zum Spielen, schalt die gefährlichen Außen aus und gib Toni Kroos am besten so wenig Anspielstationen wie möglich im Spielaufbau. Und
das klingt erstmal easy.
Ja, genau. Ja, natürlich ist es unfassbar schwierig, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, das einfach so eng zu machen wie möglich und vielleicht dann selbst auf die Umschaltmomente zu lauern. Weil wenn du den Ball hast und dann in Konter rennst und ich sehe schon Vinicius Junior über die Seite rennen, dann hast du verloren. Also ich glaube, man sollte sich vielleicht in diesem Jahr auf Bayern Seite nicht so dieses Selbstverständnis hat, ein bisschen davon verabschieden, das dominante oder die dominante Mannschaft sein zu wollen. Darf sich halt einfach nicht so locken lassen. Weil, wie gesagt, die Real kann das aushalten. Die ziehen sich dann zurück, spielen eine halbe Stunde total passiv und dann plötzlich aus dem Nichts schießen die ein Tor. Und ich glaube, das ist das Gefährliche. Und das musst du auf jeden Fall vermeiden aus Bayern.
Ja, spannend. Und du brauchst natürlich auch immer bei all dieser ganzen Analyse und Statistik und so weiter, brauchst du auch einfach ab und zu dieses Spielglück. Wenn ich auch an Arsenal gegen Bayern von das Hinspiel denke.
Ja,
Arsenal führt 1-0 und wenn Ben White dieses Ding
allein
macht.
Vom Tor,
allein vom Tor. Ich glaube, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dann gehen die 5-0 unter. Die Bayern.
Ja.
Und weil das war eine Phase, wo Bayern sowas von unterlegen war. Das war ja so ein Klassenunterschied. Das war ja wie so Gruppenphase City gegen Donetsk oder sowas. Und dann kommen sie einfach zurück durch das sehr überraschende 1-1. Und das ändert dann alles. Und dieses Spielglück brauchst du bei aller taktischer Anweisung auch immer. Das ist einfach natürlich. So, ne?
Vor allen Dingen in Real. Real, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist auch in der Champions League natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als Arsenal. Ja. Die sind einfach so unfassbar abgezockt und erfahren. Also da brauchst du auch Spielglück. Am Ende des Tages kannst du die beste Taktik haben. Du brauchst auch Glück gegen Real.
Und Dortmund braucht auch Glück. Braucht vielleicht wieder das hohe Bein von Niki Süle gegen Mbappé in der Gruppenphase. Aber alle müssen das Bein hochnehmen, weil ich glaube, das wird nochmal eine andere Hausnummer als in der Gruppe. Terzic warnt ja nach der Niederlage in Leipzig, dass PSG einen ähnlichen Stiefel spielen könnte. PSG, ich gucke nie Ligue 1, ehrlich gesagt. Wenn ich PSG sehe, hat das vor allem mit Champions League zu tun und meistens mit Zusammenfassungen der Champions League. Ich habe in dieser Saison noch kein Spiel 90 Minuten von PSG gesehen. Ich kann dir gar nicht sagen, in welcher Form die spielen, wie die sind. Ich weiß nur, das ist ein großer Name mit gespickt von Starspielern, die aber dann irgendwie auf den Punkt zusammengefügt werden müssen, damit es klappt. Deswegen, es wirkt für mich auch immer wie so ein schwer erziehbares Kind oft, dass es auch sein kann, dass Dortmund einfach plötzlich 2-0 gewinnen könnte, weil die irgendwie keinen Bock haben oder so. Also das ist ja bei PSG und es ist immer dieser Riesendruck, den dieser Verein hat ab dem Halbfinale, weil sie dieses Ding endlich gewinnen wollen, was die Bosse sicherlich sich mehr wünschen als alles andere. Du merkst bei denen immer, je mehr es in diese Champions League Crunch Time geht, desto komischer spielen sie dann oft, weil der Knoten in den Beinen ist. Mhm. Was erwartest du denn von Dortmund gegen Paris? Diese zwei ungleichen Städte schon.
Ja, stimmt. Ich muss sagen,
auf der einen Seite die wunderschöne Stadt der Liebe und dann Paris mit dem Eiffelturm.
Und dann Paris, boah. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe von Paris eigentlich genauso wenig Ahnung wie du. Wie du schon sagst, ich habe Paris, glaube ich, auch nur gegen Dortmund in der Champions League Gruppenphase gesehen. Boah, wie du schon sagst, für Paris wird der Druck natürlich jetzt auch immer höher. Das Ganze, das ist katarisches Geld, was da drin steckt. Irgendwie, das muss ja auch irgendwie sowas. Es muss sich auszahlen, deswegen ist der Druck vielleicht da. Die Dortmunder aber wiederum wollen natürlich jetzt auch, haben wir auch eben schon drüber gesprochen, die auch irgendwie versöhnlich abschließen diese Saison. Und wir haben ja auch schon gesehen, das Gute ist ja, die Dortmunder haben gesehen, sie können Paris schlagen und ich würde es mir sehr wünschen.
Ich auch noch. Und das ist erstmal da und das, was ich immer so an Fußballfans so liebe, sie bauen sich ja immer so ihre optimistische Realität und ein Freund von mir, der Dortmund-Fan, das meinte, ja, ist gut, dass wir jetzt auch eine Mütze gekriegt haben von Leipzig, weil wir zeigen ja immer zwei Gesichter. Und das ist aber, du meinst ja als Ernst, als Argument, ne? So, das ist gut, weil das heißt, im nächsten Spiel werden wir dann gut spielen. Und das wird Paris.
Das ist doch wieder, das ist genau wieder das. Man dreht sich das natürlich so, ne? Ja, hätte man jetzt gewonnen, hätte man gesagt, ja, nee, das ist eine tolle Generalprobe. Jetzt haben wir gezeigt, wie gut wir sind. Ja, mal sehen. Vielleicht behält dein Kumpel ja recht.
Wie laufen eigentlich so Vorbereitungen auf so ein Spiel als Trainer? Es gibt ja mittlerweile diese ganzen Themen wie In-Game-Coaching und sonst was. Wie bereitet man sich als Trainer vor auf so eine Partie?
Also irgendwie ist es ja so, du musst ja versuchen oder beziehungsweise es herrscht ja bei allen Menschen der Wunsch der Kontrollierbarkeit dieses Spiels.
Ja.
Und wir wissen ja, du sagst es ja auch selber total oft hier, dass Fußball einfach sehr viel Zufall ist am Ende auch.
Mhm.
Und der Wunsch ist natürlich aber trotzdem alles planen zu können. Und was machst du dafür im Vorfeld natürlich? Ist klar, das wissen wir alle, gibt es irgendwie Videoanalysen, Stärken, Schwächen, der Gegner werden analysiert, daraufhin dann taktische Ausrichtung, Aufstellung, vielleicht auch gerade In-Game-Coaching, du sagst es gerade, es ist auch immer mehr so dieser Wunsch natürlich auch während des Spiels, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch hier, gegen dein Fußballromantikerherz, gibt es immer mehr mathematische Modelle, die vor dem Spiel genutzt werden, um so eine Art Szenarienplanung für das kommende Spiel zu machen. Das heißt, so ein Modell geht jedes mögliche oder die meisten der möglichen Szenarien durch und erstellt halt Pläne für diese Szenarien. Jetzt stell dir vor, weiß nicht, du bist irgendwie in der Champions League, 20 Minuten vor Ende steht irgendwie 0-0, du willst noch ein Tor schießen und das Modell hat dann dir im Vorfeld aufgrund von so einer großen historischen Datenmenge berechnet, dass du dann jetzt vielleicht deinen Linksaußen wechseln musst und den schnellen Joker bringen musst, weil statistisch gesehen der gegnerische Rechtsverteidiger ab der 70. Minute physisch einbricht. Das hat man vorher berechnet. Du wechselst daraufhin, hast diese Wechsel dann schon da liegen, schießt dann vielleicht an 85. Minute das Tor, gehst dann wieder irgendwie zurück in eine andere taktische Grundformation, um das dann zu halten. Und das ist auch sowas, was sich gerade extrem entwickelt, dass so mathematische Modelle dir dabei helfen, diese Szenarien vorzubereiten, dass du ohne langes Überlegen während des Spiels dann Entscheidungen innerhalb von Minuten treffen kannst, weil du quasi alles schon in der Schublade liegen hast und auf jede Eventualität auf dem Spielfeld vorbereitet bist. Und ich glaube, krass, das ist auch ehrlicherweise sowas, was zum Beispiel Leverkusen, weil wir haben uns ja auch schon ein paar Mal gefragt, warum schießen sie so oft Tore in der Nachspielzeit? Und ich glaube natürlich nicht, dass das komplett damit zu erklären ist. Aber das hat Xabi Alonso schon jetzt auch immer in der Saison ganz gut gemacht, dass er taktische Änderungen vorgenommen hat, kurz vor Ende des Spiels, dann haben sie das Tor gemacht und dann ist es ja wieder zurück in die Anfangsgrundformation gegangen, um das dann zu halten. Und ich glaube, man will einfach versuchen, dieses Spiel so weit wie möglich im Vorfeld zu planen und auch während des Spiels auf alles vorbereitet zu sein. Und ja, das ist, es geht einfach um so viel, ne? Es geht um so viel Geld. Ja, da muss alles geplant sein.
Ich finde es irgendwie auch einfach fast schon niedlich, dass so Fußballverantwortliche wirklich diesen wilden Geparden-Fußball an der kurzen Leine versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und
das ist natürlich nicht möglich. Wir wissen alle, dass das nicht möglich ist.
Ja,
aber
man versucht
halt alles, um irgendwie planbarer zu machen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, selber zu gewinnen. Und es professionalisiert sich an allen Ecken und Enden und auch gerade dann in so einem In-Game-Coaching und so. Das ist alles Ich meine, im Endeffekt weißt du natürlich auch nicht, ob so ein Trainer dann plötzlich dann doch in der 90. Minute schon eine andere Idee hat und davon abweicht und irgendeinen Spieler bringt. Aber es ist schon unfassbar, wie viel einfach schon so in der Schublade liegt, wie viel geplant wird und wie viel versucht wird, einfach diesen Zufall zu minimieren im Fußball. Mhm. Aber für diesen Zufall ein bisschen lieben wir den Fußball, lieben wir das Spiel ja auch. Ne?
Total, aber natürlich als Romantiker und als im Fußball sehr konservativer Mensch habe ich dann, ich denke da natürlich in so Black Mirror Szenarien, oh Gott, in 30 Jahren steht da gar kein Trainer mehr, sondern da steht das iPad, ja, das genau sagt, jetzt müssen wir den Verteidiger auswechseln, so und so, und du brauchst eigentlich einen Trainer nur noch für die Ansprache. Der wartet schon eigentlich in der Kabine, guckt da das Spiel auf Sky, und wahrscheinlich sind die Rechte dann mittlerweile dabei Servus TV und ProSieben Max, ich weiß es nicht, egal, irgendwas wird er schon gucken, macht dann die Ansprache. Und das ist der Job. Also, ne, jetzt mal völlig in die, völlig Black Mirror-mäßig so eine Dystopie auszumalen. Und das ist dann sowas, wo ich natürlich sofort denke, oh Gott, wir müssen dem Ganzen auch irgendwie einen Riegel vorschieben. Aber wir müssen es mal beobachten. Wahrscheinlich wird es gar nicht so schlimm werden.
Du hast ja schon eigentlich jetzt so viel aufgeteilt auf verschiedene Schultern, dass so ein Cheftrainer ja fast am Ende nur noch die Rolle eines Motivators hat, in manchen Fällen auf jeden Fall. Ja.
Früher gab es einen Trainer, dann den, der die Hütchen aufgestellt hat, und den Torwarttrainer, der aus dem 5-Meter-Raum Dropkicks gemacht hat, anderthalb Stunden am Tag.
Ja, schön, ja.
Das war immer mein Traumjob, Torwarttrainer in der ersten Liga zu werden. Einfach nur, weil ich dachte, man muss wirklich nur so Dropkicks machen, weil es hat geliebt. Das alles. Ja, das haben aber viele Torwarttrainer auch noch bis in die 90er so gemacht. Und dann, und dann sieht man, was passiert.
Der Topmöller der Woche.
Der WDR schreibt, Alemannia Aachen ist nach 11-jähriger Abstinenz die Rückkehr in die dritte Liga geglückt. Als der Aufstieg endlich perfekt war, brachen in Aachen alle Dämme. Bei Fortuna Köln am Freitagabend gegen Wuppertal gewann, stiegen die Aachener auf dem Sofa auf. Und damit geht eine lange Ära des Niedergangs zu Ende. Dass Aachen am Samstag vor der Rekordkulisse von 31.034 Zuschauern gegen Bocholt verlor, war dann irgendwie auch egal. Oder wie Trainer Heiner Backhaus es formulierte, ich glaube, hätten wir gestern nicht schon ab 21 Uhr gesoffen, hätten wir die Partie auch gewonnen. Das ist so herrlich.
Ah. Das ist mal ein Hot Take, ne?
Wieder ein neuer, ja, total. Ein NRW-Verein ist in der dritten Liga zurück, im Profifußball zurück. Das freut mich natürlich wieder sofort. Münster hat Chancen, in die zweite Liga aufzusteigen. NRW da pulsiert es gerade, auch wenn der MSV Duisburg, wenn es da aussieht, als geht es wirklich nach unten. Das ist natürlich bitter. Aber generell ist da was Neues. Aachen, klar, rheinische Rivalität ist da, aber trotzdem freue ich mich sehr, dass der Tivoli zurück im Profifußball ist, wo er auch hingehört. Das ist schon cool.
Ja, alleine auch mit dieser Fanbasis und auch dieser Tivoli, der gebaut wurde, sicherlich nicht, um 11 Jahre Regionalliga-Fußball zu spielen. Also da steckt so viel mehr drin und ich freue mich auch, dass sie jetzt es wieder geschafft haben. Und du hast ja auch gesehen, überall Bilder gesehen von den feiernden Aachenern. Es ist schon grandios und freue mich total für die Stadt und die Fans und alle drumherum.
Der Flop-Möller der Woche.
Flop-Möller, Ruben Amorim. Der Kicker schreibt, in Kürze kann er mit Sporting Meister werden, aber Montag reiste Ruben Amorim zur Vertragsverhandlung mit West Ham United nach England. Nun räumte er seinen Fehler ein. Ja, das ist ein bisschen bitter gelaufen. Ruben Amorim gilt aktuell als einer der heißesten Traineraktien in Europa. Aber ein wenig scheint ihm ja so der Erfolg zum Kopf gestiegen sein. Weil eigentlich wollte er unter der Woche heimlich mit West Ham verhandeln. Doch bei seiner Rückkehr am Flughafen Lissabon warteten Dutzende Journalisten. Und Amorim teilte später kleinlaut mit, meine Reise war ein Fehler. Das Timing war völlig falsch, vor allem wenn ich so hohe Ansprüche an meine Spieler habe. Aber die Meisterschaft mit Sporting ist ihm trotzdem kaum noch zu nehmen. Also ist ja eine kleine Wachablösung da. Benfica schafft es sehr wahrscheinlich nicht, mit Roger Schmidt Meister zu werden. Sporting und wie es immer so ist im portugiesischen Fußball, die tun mir eigentlich wirklich leid. Die portugiesische Liga ist eigentlich ein einziger FC Basel oder ein einziger SC Freiburg. Wenn da Spieler richtig gut sind, sind sie weg. Das ist halt immer... Das ist immer bitter. Obwohl, Freiburg ist es nicht mehr so, aber bei Freiburg war es mal eine Zeit lang so. Und bei Gladbach auch. Aber da waren sie wenigstens immer nur in Dortmund. Da konnte man sich immer schon drauf verlassen. Ja, hat auch mal super funktioniert. Nee, aber ja, bitter. Bitter auch für die Sporting-Fans, weil das ist so ein Stich ins Herz. Du weißt, dein Trainer wird eh gehen, weil der ist zu größerem berufen. Aber das dann so vor dem Feiern der Meisterschaft und so, das macht es alles so ein bisschen ungeil.
Schlechtes Timing.
Sehr schlechtes Timing.
Und dann, vielleicht auch einer für Bayern, Ruben Amorim.
Ja, ich frage mich dann immer, jetzt völlig als Laie, wir können jetzt einfach mal so ein bisschen so Gossip-mäßig rumquatschen. Wenn die den noch wirklich haben wollen, die Londoner, West Ham, dann kann der denen noch am Telefon sagen, Leute, ich bin hier in den letzten Zügen einer vielleicht historischen Saison, ich kann meinen Fans und dem Verein nicht so in den Rücken fallen, wir können gerne verhandeln, aber dann kommt ihr doch. Also dann kommt ihr doch mit einem Privatjet unter falscher Flagge, landet ihr irgendwie in Faro oder in sonst wo und werdet von da einfach geschuttelt. Das kriegt keine Sau mit. Oder man trifft sich wie oft einfach in irgendwelchen Flughafen-Lounges oder man setzt sich irgendwo in ein Hinterzimmer von, oder kommt zu mir nach Hause. Das machen ja ganz viele, deshalb ja auch, ganz viele im Weltfußball verhandeln ja auch einfach in Wohnzimmern von Partei A oder Partei B. Das ist ja einfach wirklich auch peinlich von West Ham, den Mann da so in die Scheiße zu reiten. Also so, ich finde es irgendwie uncool. Also die ganze Posse. Richtig uncool gelaufen.
Ja, total. Vor allen Dingen, es wäre wahrscheinlich, wenn, wie du es schon sagst, wenn sie Interesse an ihm haben, dann wird es jetzt wahrscheinlich auf diese ein, zwei Wochen auch nicht ankommen. Vielleicht hat er einfach Angst, dass sie ihn dann doch nicht mehr wollen, wenn er nicht alle antanzt, aber ja, mega unglücklich.
Und das ist, also, wir leben doch auch in Zeiten von Zoom und so, ne? Also, ich weiß, es ist, aber man kann auch mal, so erste Kontakt kann man auch alles, muss man dafür dann sofort vor Ort sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir kennen das selber aus unseren Jobs ja auch, ne? Dieses alte Meme, this meeting had could have been an email. Weißt du, so, das man denkt so.
Ja, wirklich.
Jetzt dafür jetzt getroffen haben, Leute. Ja. Okay, Ruma Morim, trotzdem alles Gute. Natürlich mal gucken, ob es dann klappt. Ist auch wieder ein neuer Name im Trainerhimmel, das finde ich cool. Mal schauen. Im Trainerhimmel, das klingt so, als wäre gestorben. Ich weiß nicht, wie das Sprichwort richtig geht. Ich hoffe, ihm geht's gut. Liebe Grüße. Ach, Turi, das ist das Ende der Saison. Es sind einfach so auch überraschende Statistiken bestimmt zutage gekommen. Hast du irgendwie geile Statistiken, die uns mal näher bringen kannst bei dir? Ich stelle mir ja dein Büro vor, so wie bei der Hof von den Ludolfs, aber so voller lustiger Statistiken. Weißt du, da liegen so lustige Sachen rum. Hast du irgendwelche Interna, irgendwelche lustigen Sachen? Oder interessante Sachen.
Ja, also ich meine, jetzt bricht ja bei uns gerade wieder so ein bisschen die Phase hier an, wo es auf das Ende der Saison zugeht. Und was wir ja viel machen, ist, Vereine dann auch am Ende der Saison Reportings darüber zu machen, wie ihre Saison datenseitig gelaufen ist. Also, weiß nicht, wie haben sie Tore erzielt, worin waren sie gut, wo waren sie auch anfällig, wie ist der Gegner zu Torchancen gekommen und so weiter. Das heißt, wir wälzen natürlich diese Statistiken jetzt auch so zum Ende der Saison hin und da sind schon ein paar Dinge natürlich zu Tage gekommen. Ich habe tatsächlich auch ein paar mitgebracht.
Ach geil.
Ein paar Statistiken, die ganz spannend sind. Und wenn du Bock hast, machen wir auch ein kleines Quiz daraus.
Oh, sehr gut.
Ich habe 5 Statistiken mitgebracht.
Okay.
Ich würde es einfach mal nennen. 5 schnelle Statistikfragen an Tommy Schmidt sollte ja eine Rubrik sein, die dir
sehr gut
halbwegs bekannt vorkommt, oder? Also hast du Bock drauf?
Ja, also total.
Ich weiß ja nicht, vielleicht blamierst du dich ja jetzt hier auch komplett. Oder du merkst jetzt noch, dass du ein totaler Nerd bist. Kann jetzt in beide Richtungen gehen natürlich, ne?
Der Druck ist da. Ich glaube, ich werde mich eher blamieren, aber ich werde es wie immer sympathisch verkaufen.
Ich stelle dir die Frage, du kannst mal überlegen und dir die Antwort geben. Also, Frage 1. Alles Bundesliga, also mal gucken, wie gut du dich in der Bundesliga auskennst. Welcher Stürmer brauchte in der Saison die wenigsten Minuten, um ein Tor zu schießen? Also die wenigsten Minuten pro erzielten Tor.
Wow, das kann theoretisch also ein Stürmer sein, der nur ein Tor gemacht hat, aber halt für 3 Minuten gespielt hat, jetzt auch?
Vielleicht, um das ein bisschen einzugrenzen, ich habe nur Spieler genommen, die mindestens 3 Spiele gemacht haben.
Boah, scheiße. Welcher Stürmer? Okay, dann sind es diese ganzen Dauerbrenner natürlich nicht. Warte mal, habe ich jetzt die Statistik? Warte mal kurz. Kann auch Harry Kane möglichst wenig Minuten? Oh Gott. Boah, mir fällt keiner ein. Ich bin da richtig...
Fällt dir nicht mal ein Bundesliga-Stürmer ein?
Ich habe kurz gedacht, obwohl es komisch wäre, dass es vielleicht sogar von Gladbach Schwanschara sein könnte, weil der so lange verletzt war und am ersten Spieltag getroffen hat, doppelt. Aber der hat danach auch noch gespielt, deswegen ist der raus. Oh, warte mal. Also es muss wenig, vielleicht verstehe ich die Frage falsch, aber wenig
jetzt
Minuten.
Jetzt zerdenk es nicht so. Vielleicht sind es ja auch offensichtliche Antworten jetzt zum Einstieg.
Dann Girassi, sage ich jetzt einfach mal.
Richtig.
Ja, ernsthaft?
Ja.
Ja, weißt du, warum er verletzt war, dachte
ja,
ich. Das ist,
genau, richtig.
Und der hat dann immer getroffen.
Ja.
Oh, geil. Yes, ich wollte nur eine Frage richtig haben, dann habe ich mal.
Girassi schießt alle 86 Minuten Tor und Harry Kane alle 87 Minuten, also dicht gefolgt. Von Harry Kane. Das ist schon krass, ne? Wenn man überlegt, sie brauchen nicht mal ein ganzes Spiel mal für ein Tor, ist schon eine gute Quote.
Ja, Girassi. Wahnsinn. Und das geht dann in eure AI und dann ploppt da bei Tottenham was auf. Der Spieler ist doch gar nicht schlecht. Den brauchen wir
dieser
für
Harry Kane.
dieser Harry Kane, der wäre doch was für Tottenham. Ja.
Der wäre doch was für uns. Zweite Frage. Bitte. Welcher Innenverteidiger hat im Schnitt pro Spiel die wenigsten Fehlpässe gespielt?
Im Schnitt die warte. Ich mal kurz die großen Vereine durch. Also ich habe als erstes dachte ich Hummels irgendwie, aber ich glaube, weil ich denke gerade an Leverkusen. Ich sag Ta.
Ja, richtig.
Nein, ernsthaft? Jetzt, oh nein, das ist mir aber unangenehm, weil jetzt denken die Leute safe, ich hab's gegoogelt. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ich sag, weil
ja, ja.
Ich schwöre auf alles, was mir lieb ist. Ich habe 3 Leverkusen-Spiele live gesehen. Das war zu Hause gegen Hecken, das war gegen West Ham zu Hause und Pokal gegen Stuttgart. Und immer wenn Tah gespielt hat, habe ich mit einem Kumpel wirklich darüber geredet, wie geil und sauber der rausspielt. Deswegen habe ich da jetzt gerade dran gedacht. Und gegoogelt habe ich nur die Bundesliga-Tabelle, weil ich zum Beispiel, wenn ich so. Weißt du, wenn ich dann so an die Tabelle denke, vergesse ich manchmal, dass es irgendwie auch so Leipzig gibt oder dann fällt mir irgendwie Wolfsburg nicht ein und sonst was. Und da habe ich dann an die Innenverteidiger. Aber ja, krass.
Ja, aber okay. Tatsächlich, also ich habe mir auch genau diese Statistiken deswegen nämlich angeguckt, weil die ja so unfassbar dominant spielen, so wenig Fehler machen. Und Jonathan Tah macht im Schnitt pro Spiel, spielt er 2,4 Fehlpässe.
Wow.
Wenn du dir überlegst, wie oft der am Ball ist und wie viele Pässe der spielt, 2,4 im Schnitt pro Spiel. De Ligt zum Beispiel ist auf Platz 2 mit 3,2 Fehlpässen.
Das hätte ich
pro
zum Beispiel
Spiel.
Nie gedacht, dass der auf Platz 2 ist. Daran siehst du, wie
viel
das
dachtest,
ist.
Weil du dachtest, er macht mehr.
Ja, mehr Fehlpässe.
Mehr Fehler.
Ja.
Ja. Tiefstwert ist, Namen nenne ich nicht, 8,2 Fehlpässe pro Spiel. Das ist natürlich schon,
ja. Du bist so höflich, dass du das nicht machst. Ich finde das gut.
Nächste Frage. Welches Team hat die wenigsten Torschüsse im Schnitt pro Spiel abgegeben?
Borussia Mönchengladbach.
Nee. Borussia Mönchengladbach ist gar nicht so schlecht. Die sind schon im Mittelfeld.
Nee, das ist auch Bullshit. Wir haben ja voll viele Tore. Nein, das habe ich mich voll schön blamiert. Das war die erste Blamage, weil wir haben ja sehr viele Tore geschossen. Wir haben einfach das Problem, dass wir so viele bekommen haben und Führungen verspielt haben. Das ist unser Problem. Nee, stimmt. Gladbach völlig, völlig falsch. Ich glaube irgendwie nicht, dass es Darmstadt und Köln sind. Irgendwie, die hatten dann ein Stürmerproblem, der fängt jetzt an zu treffen, deswegen würde ich versuche jetzt einmal so logisch zu denken und würde einfach mal Werder Bremen sagen.
Gar nicht schlecht, Werder Bremen hat die drittwenigsten Torschüsse abgegeben.
Okay. Ja.
Die wenigsten hat Heidenheim abgegeben.
Heidenheim?
Ja.
Aber,
und das finde ich auch wieder spannend, ne? Dass sie einfach mit so wenig Torchancen und Torschüssen so gut dastehen. Schon großer Respekt. Ja. Sie geben im Schnitt 10,4 Schüsse
aber
pro Spiel ab
dann.
Und davon gehen 6,7 schon mal aufs Tor, was schon mal über die Hälfte ist. Und ja, die sitzen dann anscheinend.
Die sitzen dann, der Kleindienst, der macht sie dann. Scheiße, das gibt's ja gar nicht. Ja. Krass. Okay.
Ja. Ich weiß gar nicht, ein oder zwei habe ich noch. Welcher Torhüter hat die meisten Postshot oder Expected Goals des Gegners verhindert? Also welcher Torhüter ist sozusagen der beste Shotstopper der Liga und macht die meisten erwarteten Tore der Gegner zunichte?
Prozentual, ne? Das heißt, wenn ein Torwart mal ausgefallen ist, oder ist das
ja,
wirklich
nee,
auf die Masse?
Ja, nee, ich hab jetzt hier auch absolute Werte in der Saison.
Okay, dann würde ich Kobel da mal rausnehmen, glaube ich, weil der halt sehr viel verletzt war. Neuer genauso. Warte mal, es ist vielleicht wirklich jemand von unten, weil die, also wir haben eine unfassbar löchrige Abwehr. Deswegen, und der kommt viel auf den Kasten. Naja, aber Nikolas ist es auch.
Wobei,
nicht.
Dann ist die Chance natürlich auch hoch.
Ja, ja, richtig. Bullshit, was ich gerade sage. Trapp glaube ich auch nicht, weil ich glaube, Nagelsmann ist jemand, der sich sehr auf AI verlässt. Dann hätte er ihn safe mitgenommen oder nominiert beim letzten Dings. Dann sage ich Nübel.
Nee, ja, wäre auch ein guter Pick gewesen, aber es ist doch Gregor Kobel, auch wenn er Ausfallzeiten hatte.
Ach krass.
Er hat über die gesamte Saison hinweg 6,8 erwartete Tore des Gegners verhindert. Also Dortmund hat eigentlich nur aufgrund seiner Leistung 6,8 Tore weniger kassiert, als sie hätten kassieren sollen. Also er verhindert 0,3 Tore pro Spiel schon.
Also Gregor Kobel ist quasi das Äquivalent zu den Standards von Gladbach. Wenn der nicht wäre, dann wird die Saison vielleicht ganz, oder die Nachspielzeiten von Bayer Leverkusen, wenn die nicht wären, dann wäre die Saison vielleicht eine andere geworden. Boah, ja, krass.
Krass, oder?
Krass, ja, Gregor Kobel. Ist ja eh, also die Schweizer mit ihren Nationaltorhütern, das muss man wirklich mal genauer analysieren. Das ist ein bisschen wie das Phänomen Bietigheim-Bissing in der Musik. Da kommt Bowser, Rappern, ne? 20.000 Einwohner, Bowser, Shindy, Rin, aber auch ja. Pur. Keine Ahnung, was da los ist. Und in der Schweiz mit diesen Torhütern, das ist doch nicht normal. Was ist, also,
wo die herkommen, ne?
Wahrscheinlich, weil die immer das Gatter frei halten müssen, wenn die Schafe da raus, die Kühe auf der Alm da rausrennen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist es doch merkwürdig. Oder es ist einfach Zufall. Aber die hatten früher auch.
Oder die haben einen guten Torwarttrainer, der immer mit Dropkick die Bälle da aufs Tor
das,
jagt.
Das kann sein. Das kann sein. Ja, aber Gregor Kobel, krass. Und trotzdem nicht erster Torwart der Schweiz. Sondern Jan Sommer, dem wir hier auch nochmal gratulieren müssen. Der war hier zu Gast. Dann ist die Meisterschaft danach entschieden worden, irgendwann ein paar Wochen später, im Derby gegen AC Mailand. Er hört hier manchmal zu, deswegen liebe Grüße Jan. Glückwunsch, zweiter Meistertitel in seiner Karriere in Folge. Nach dem Titel mit Bayern, jetzt mit Inter. Und das ist ja einfach geil, den Titel klar zu machen im Derby gegen Milan, genauso wie St. Pauli jetzt im Stadtderby gegen HSV aufsteigen kann. Das ist so einfach geil. Das ist deswegen gucken wir es doch, weil du willst natürlich Erfolg, aber du willst ja auch demütigen. Ist doch logisch. Darum geht es ja im Fußball auch, klar.
Wie sehr sich Jan Sommers Wechsel auch am Ende ausgezahlt hat. Ne?
Ja, der hat alles richtig gemacht. Der schöne Jan. Jetzt sitzt er dann in Mailand auf der Piazza, trinkt seine Espresso und denkt, ja, waren schon richtige Entscheidungen, die ich getroffen habe im Leben.
Ja, ja.
Wenigstens sieht er scheiße aus. So. letzte Frage, Turid.
Tommy, letzte Frage. Welcher Innenverteidiger hat in der Bundesliga im Schnitt pro Spiel die meisten gegnerischen Verteidiger im Spielaufbau überspielt? Also welcher Innenverteidiger bringt den Ball am besten hinter die gegnerische Kette?
Packing.
Ja, genau. Um nochmal
die höchste Packing-Rate.
Richtig aussagekräftigen da.
Also natürlich würde man jetzt als Fußballfan, der nur auf so Highlights achtet und manchmal zusammenfassend guckt, sofort Mats Hummels sagen, weil der einfach mit seinem Außenriss oder mit seinem Innenriss auch einfach diese geilen Diagos und sonst was spielt und hinter die Kette spielt. Und deswegen würde ich direkt Mats Hummels eigentlich sagen, okay, warte mal, die meisten überspielt. Und überspielt heißt, dass das Ding aber auch ankommt. Ne? Man muss das Ding nicht nur nach vorne feuern.
Man kann ihn nicht nur nach vorne feuern und ins Nichts, sondern muss schon auch verarbeitet werden von deinem Mitspieler.
Ist es da, Matthijs de Ligt?
Nee, bei weitem nicht.
Bei weitem nicht, de Ligt. Okay, sag mal den Verein.
Ich sag mal so, es ist eine Frage oder die Antwort sollte ist so ein bisschen für dein Gemüt. Also es sollte dir vielleicht...
Max Wöber.
Ja.
Max Wöber?
Max Wöber. Also
Max
genau.
Wöber. Das ist
man muss natürlich das jetzt auch ein bisschen einordnen und als Fünferketten-Innenverteidiger kannst du natürlich erstmal ein bisschen höher stehen, kommst natürlich ein bisschen näher in Richtung gegnerische Abwehr. Dann natürlich hast du als Gladbach natürlich doch schon einfacher, den Gegner hinter die Kette des Gegners zu spielen, weil der Gegner auch höher steht. Aber ja, Max Wöber, 6 überspielte gegnerische Verteidiger pro Spiel, was schon ein guter, wirklich guter Wert ist, weil damit bringst du deine eigene Mannschaft ja Richtung Tor.
Das und es ist für Spieler und deren Berater und so natürlich auch cool, diese Form von Statistiken zu haben und Daten zu haben, weil man einfach auch beweisen kann, klar, läuft's gerade nicht. Aber das liegt vielleicht, also so kann man dann argumentieren, als war das liegt nicht an unserem Jungen. So, weißt du, so theoretisch. Und das finde ich ganz interessant. Du hast es gestern auch sehr gut gesehen in Ansätzen bei Gladbach gegen Union, dass Robin Gosens einfach irgendwie besser ist als die anderen da auf dem Platz teilweise, weil der hat Champions League Finale gespielt, der hat auf einem unfassbar hohen Niveau trainiert in den letzten Jahren und ist natürlich zur Union gegangen, um Champions League zu spielen und den nächsten Schritt zu machen in der Bundesliga und jetzt ist er da irgendwie und du siehst einfach, weil klar, der hat jetzt nicht die krassen Aktionen gestern, aber in der Klarheit der Bälle und in seinem sehr starken Kopfballspiel siehst du einfach, der kann was und das ist dann wahrscheinlich irgendwann, jetzt weiß ich nicht, ob es gestern, aber sonst wie datenmäßig zu belegen und macht Vertragsverhandlungen mit anderen Vereinen oder wie auch immer dann auch einfacher. Weil wenn du jetzt so drauf guckst, sagst du ja wahrscheinlich, oh, der Gosens oder der Wöber, das läuft ja gar nicht. Aber ist dann manchmal gar nicht so der Fall, zumindest im Spielaufbau, wie es dann in anderen Daten ist, weiß ich nicht, im Defensivkopfball oder so. Aber krass, Max Wöber, ja. Und die Österreicher generell, da sind wir auch wieder beim Thema Rangnick. Ich glaube nach wie vor, wenn die eine gute EM spielen, dann achten alle ganz anders auf Rangnick, als es jetzt so ist. Weil jetzt gibt es ja manche, die Nasenrümpfen. Rangnick, wir wollen ja mit dem, aber ich habe jetzt ein bisschen in den letzten Quali-Zeit so Österreich verfolgt. Die sind schon echt richtig gut. Und du siehst ja auch, dass Spieler wie Sabitzer auf einem Top-Niveau gerade sind. Der hat den Dortmundern ja richtig gefehlt in Leipzig. Das hätte man ja mir auch nicht gedacht, dass nachher Dortmund-Fans nach dem Spiel sagen, wir haben zwar verloren, aber Sabitzer hat halt auch gefehlt. Weißt du, das ist so, da siehst du auch die Vergänglichkeit von Sport und Fußball einfach, wie es dann so laufen kann. Aber super spannend, das Quiz. Ey, das können wir häufiger eigentlich machen.
Ja, was hast du denn jetzt erzählt? Ich weiß jetzt gar nicht, wo du rausgekommen bist, bei wie vielen Antworten.
Ich habe mich nur blamiert damit, dass ich gesagt habe, Gladbach hätte wenig Torschüsse abgegeben, weil das war völlig falsch. Aber sonst war es, glaube ich, okay.
Ja. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen advancedere Statistiken für dich raussuchen.
Aber das können wir, also wenn du da jetzt nicht irgendwelche Daten leakst damit, wäre das eigentlich geil, wenn du hier dabei bist, irgendwann, vielleicht machen wir 3 draus oder so, oder je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich freue mich dann auf weitere Quizzes.
Statistik, Töfting und Archiv-Eigenraum.
Wir sind noch gar nicht am Ende der Saison angelangt, aber schon jetzt wurde der Torrekord der Premier League gebrochen, seitdem die Liga aus 20 Teams besteht. Mehr als 1085 Tore in einer Saison. Das ist schon, das spricht für die Attraktivität deiner Liga, wenn man das attraktiv findet. Also 1085 Tore, Wahnsinn. 900 davon von Haaland, glaube ich. Nein, natürlich nicht. Das finde ich auch mal geil, wenn Leute sagen, bei ihm läuft es jetzt gerade nicht so, weil er nur 30 hatte. Wie viele Tore? Das sehe ich absurd.
Schwach, ja.
Aber diese 1085 Tore in einer Saison, das liegt auch an Sheffield United. Es sind noch 3 Spiele zu spielen. Die Truppe ist bereits abgestiegen, aber noch nie hat ein Club so viele Gegentore in der Premier League bekommen. 97 Gegentore in einer Saison. Und jetzt kommen noch Nottingham, Everton und Tottenham. Habt bitte Erbarmen. Vielleicht 2x 0-0, einmal 1-0, damit es nicht 100 werden, bitte. Harry Kane hat in seiner Profikarriere 400 Tore geschossen. Chapeau. Luis Openda hat sein 24. Tor in seiner Bundesliga-Debütsaison erzielt. Das ist vor ihm nur Gerd Müller gelungen. Und klar, Harry Kane. Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesliga wird der FC St. Pauli die Saison vor dem HSV beenden. Max Kruse gab am Wochenende sein Debüt in der Berliner Kreisliga A für den BSV Al-Dersimspor. Auch Gratulation dazu, Max. Liebe Grüße. Und das war Copa TS für diese Woche. Turitab, vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Immer sehr erhellend. Ich gehe hier immer schlauer raus. Es ist immer, als würde ich eine Doku von Harald Lesch oder Ranga Yogeshwar gucken, wenn ich mich mit dir über Fußball unterhalte.
Es tut mir ein bisschen leid, weil eigentlich möchtest du ja hier so ein bisschen die Fußballromantik aufleben lassen.
Nein,
und dann
hau
ich dir hier immer irgendwelche AI und mathematische
genau
Modelle um
so
die Ohren.
Das ist genau richtig so, weil diese Fünferkette soll genau das abbilden. Einmal den Fan Gregor Rühl, die Spieler Terence Boyd und Christoph Kramer, einer aus unteren Ligen, einer aus der Bundesliga, der dann aber auch noch in der Nationalmannschaft für Furore gesorgt hat, einen WM-Titel geholt hat, Jana als Sportjournalistin und du als Queen der Daten. Und das zusammen macht Spaß mit einem Trottel wie mir, der eigentlich nur am Wellenbrecher stehen will und Pommes essen will und irgendwie gewinnen will, den Fußball näher zu bringen und den Leuten da draußen vielleicht auch. Deswegen hab vielen, vielen Dank, das ist genau richtig so. Und dieses Quiz, das machen wir jetzt immer. Da habe ich Bock drauf. So.
Sehr gerne.
Turi, vielen, vielen Dank. Liebe
Spaß
Grüße
gemacht,
in die Datenhölle. Und ich gucke jetzt Bundesliga Classics von 97 um oder so, um mich davon zu erholen.
Perfekt, super.
Ciao.
Danke, ciao, ciao.
Neue Folgen von Copa TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Copa TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Naja,
schöne Scheiße.
Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen. Und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander. Aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.